Allwöchentlich betrachten wir in den Versammlungen gemeinsam einen wichtigen Gedanken für unsere persönliche christliche Lebensführung. Auch heute darf diese wichtige Form der Belehrung in Form einer Wachturmzusammenfassung nicht fehlen. Bitte nehmt doch eure mitgebrachte Ausgabe vom Wachturm vom 15. Januar 2011 zur Hand und verfolgt dann die Ausführungen von Bruder Markus Hamerla zu dem Thema Schöpfe die Vorteile deiner Ehelosigkeit voll aus. Bruder Hamerla, führe uns bitte diese wichtigen Gedanken dieses Artikels vor Augen.
Ja, in der letzten Woche hatten wir den Artikel betrachtet mit der Überschrift »Die Ehe ist ein Geschenk Gottes, halten wir sie in Ehren«. Bestimmt hast du dich auch für dieses Thema begeistert und die Vorzüge dieser guten Gabe von Jehova gesehen. Ja, vielleicht hast du sogar bestimmte Anstrengungen unternommen letzte Woche, um an diese Gabe heranzukommen. Vielleicht liegen 7 Tage intensiver Nachforschungsarbeit hinter dir, wer denn so sich vielleicht als Ehepartner für dich eignen würde. Naja, aber unabhängig davon, wie weit du gekommen bist bei dieser Nachforschungsaktion, möchte ich dich auf die Seite 17 verweisen, letzten Abschnitt 21, da wird Folgendes gesagt. Allerdings ist die Ehe nicht sein einziges Geschenk an uns. Sie ist auch nicht der einzige Weg zu einem glücklichen Leben. Im nächsten Artikel wollen wir ein anderes kostbares Geschenk Jehovas genauer unter die Lupe nehmen, die Gabe der Ehelosigkeit. Ups, vielleicht ist ja diese Formulierung letzte Woche gar nicht so aufgefallen, ne? Aber wir wollen uns tatsächlich mit diesem jetzt Thema beschäftigen, schöpfe die Vorteile deiner Ehelosigkeit voll aus. Und wie ich sehe, einige von euch haben schon den Wachturm herausgeholt vom 15. Januar, Seite 17 wollen wir ja jetzt betrachten und ihr seid zu loben, wenn ihr die Zeitschrift rausgenommen habt, so könnt ihr es besser mitverfolgen und dann wisst ihr auch, woher diese Gedanken auch kommen. Ja, der Leittext ist entnommen aus Matthäus 19, Vers 12, wo da lautet, wer dafür Raum schaffen kann, schaffe dafür Raum. Jetzt magst du aber anwenden gleich am Anfang, ja wie, ich verstehe das nicht ganz, ne? Also letzte Woche Ehe, ein Geschenk Gottes und jetzt Vorteile der Ehelosigkeit, haben sich da die Brüder geirrt letzte Woche und das ist jetzt der Korrekturartikel, ist das neues Licht, ein neues Verständnis? Nein, natürlich nicht, ne? Also genauso wie die Ehe ein kostbares Geschenk Jehovas ist, kann auch die Ehelosigkeit eine gute Gabe Gottes sein. Das bestätigen uns viele ledige Brüder, wie zum Beispiel Harald, der jetzt, obwohl nie verheiratet war, trotzdem 95 geworden ist. Und er sagt jetzt hier, im Abschnitt 1, ich zitiere, ich bin sehr gern in Gesellschaft und lade mir auch gern jemand ein. Doch auch wenn ich allein bin, fühle ich mich nie einsam. Ich kann wohl wirklich von mir sagen, dass ich die Gabe der Ehelosigkeit habe. Ja, diese Worte, wenn wir die betrachten, die klingen nicht nach einem verbitterten, introvertierten Zwangsjunggesellen, ne? Nein, Harald führte ein glückliches, erfülltes Leben, obwohl er jetzt nicht verheiratet war, ne? Er konnte, gemäß unserem Leittext, dafür Raum schaffen. Aber apropos Leittext, wir wollen diesen Gedanken mal in unserer Bibel aufschlagen, also Matthäus Kapitel 19, weil er ist hier nur bruchstückhaft wiedergegeben, wir wollen es im Ganzen auch mal nachlesen. Also Matthäus Kapitel 19, ihr seid auch herzlich eingeladen, das auch mit in eurer Bibel mitzuverfolgen. Matthäus 19, da wollen wir ab den Vers 11 schon lesen. Da heißt es, er sprach zu ihnen, nicht alle Menschen geben dem Wort Raum, sondern nur diejenigen, die die Gabe haben. Denn es gibt Eunuchen, die von Mutterschoß als solche geboren wurden. Und es gibt Eunuchen, die von Menschen zu Eunuchen gemacht worden sind. Und es gibt Eunuchen, die sich wegen des Königreiches der Himmel selbst zu Eunuchen gemacht haben. Wer dafür Raum schaffen kann, schaffe dafür Raum. Und anhand dieser einzigen Bibelstelle sehen wir schon viele Punkte jetzt auch für uns. Nämlich, es wird die Ehelosigkeit als eine Gabe bezeichnet. Es wird auch gesagt, dass nicht jeder in Besitz dieser Gabe ist und dass manche sich aber speziell diesen Lebensweg vorgenommen haben aus Liebe zu Jehova und die Aufforderung an uns alle, wir sollen prüfen, ob wir dies nicht ermöglichen können. Ja, soweit jetzt die Worte Jesu aus diesem Matthäus-Evangelium. Wir wollen das noch unterstreichen mit den Worten Paulus in 1. Korinther 7, Vers 7. Auch das schlagt bitte auf. Es ist ein Text, den wir direkt in der Bibel mitverfolgen wollen. 1. Korinther 7, Vers 7. Da heißt es, ich wünsche aber, alle Menschen wären so wie ich selbst. Dennoch hat jeder seine eigene Gabe von Gott, der eine auf diese, der andere auf jene Weise. Ja, also auch der Paulus bestätigt, dass es gut ist, wenn man ehelos bleibt, dass es sozusagen dann eine Gabe Gottes ist. Ja, wenn wir hier von der Gabe sprechen, dann im Sinne von eines besonderen Geschenks, eines Talents oder eines Segens Jehovas. Aber warum mag es manchen vielleicht schwerfallen, die Ehelosigkeit als eine Gabe, als ein Geschenk anzusehen? Also manche sehen vielleicht das Wort ehelos schon als negativ an. Ne? Ehelos, das hört sich an wie ratlos, wie mutlos, ich bin mein Geld los. Ja? Aber es gibt ja auch viele positive Begriffe, die mit los enden. Ne? Zum Beispiel konkurrenzlos oder makellos. Also ist das auch ein bisschen auch eine Einstellungssache. Also, warum fällt es manchen schwer? Weil sie sich nicht immer bewusst dafür entschieden haben, ein Leben als Lediger zu führen, zu bleiben. Nun, manche waren vielleicht sogar auch verheiratet, aber der Partner mag verstorben sein. Andere sind jetzt vielleicht durch eine Scheidung auch wieder alleine oder andere haben es durch bestimmte diverse Lebensumstände einfach schwer, einen passenden Ehepartner zu finden. Aber was auch der anfängliche Grund bei diesen Brüdern war, sie haben ihre Situation unter Gebet analysiert, sie haben diese neuen Gegebenheiten akzeptiert und sie haben sich vorgenommen, für die Ehelosigkeit Raum zu schaffen, wenigstens für eine bestimmte Zeit. Ihnen ist dabei richtigerweise bewusst geworden, dass sie in Jehovas Augen wertvoll sind. Ein Text in Römer 8, Vers 38, 39 sagt: Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben noch Engel noch Regierungen noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte noch Höhe noch Tiefe noch irgendeine andere Schöpfung imstande sein wird, uns von Gottes Liebe zu trennen, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also wenn hier steht, dass selbst Engel uns nicht von Gott trennen können, Regierung nicht, selbst der Tod nicht, naja, dann bestimmt auch nicht die Ehelosigkeit. Ein Satz, der mir in Abschnitt 4 gut gefallen hat, den wollen wir einmal zitieren. Da heißt es: Gottes Liebe erstreckt sich auf jeden von uns ganz persönlich. Ja, also hier wird nicht gesagt, er hat Liebe einfach zur Menschheit, zur Menschheitsfamilie oder zu allen Heilbronnern. Nee, auf jeden persönlich erstreckt sich Jehovas Liebe. Das ist doch eine schöne Zusicherung für uns. Was sind denn einige Vorteile der Ehelosigkeit, dass wir sie als ein Geschenk betrachten können? Naja, eine Gegenfrage an euch: Was könnte denn ein Nachteil sein, wenn man dir als musikalisch Unbedarften ein Klavier schenken würde? Nur, dass du dich erfreust an diesem Geschenk und auch deine Umwelt, dann müsstest du erstmal viel Zeit investieren, nämlich das Klavierspielen lernen. Soll auch zum Beispiel die Ehebande gestärkt werden, dann muss man auch sehr viel Zeit investieren, wie wir das im letzten Artikel ja gelesen haben. Du musst viel Zeit mit deinem Partner verbringen, du bist um die Dinge der Welt besorgt, um deinem Partner wohlzugefallen. Und diese Zeit, diese Mühe kannst du dir als Lediger sparen. Du hast dann mehr Zeit und mehr persönlichen Freiraum für die Dinge des Herrn. Aber kommen wir nochmal zu dem Beispiel mit dem Klavier. Nur weil man dir jetzt ein Klavier geschenkt hat, bist du noch immer kein Mozart. Ne? Und so ist es auch mit der Gabe der Ehelosigkeit. Man muss sie ausbilden, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. Jetzt wollen wir einige sozusagen sinnbildliche Meisterkomponisten oder Klaviervirtuosen mal betrachten aus der damaligen Zeit und aus der heutigen Zeit und uns überlegen, was können wir denn so für uns davon ableiten. Und aus der Versammlung der ersten Christen stechen eigentlich drei Beispiele hervorragend heraus, nämlich die Töchter des Philippus, der Timotheus und Johannes Markus. Und alle drei Beispiele haben eigentlich die Gemeinsamkeit, dass sie jung, unverheiratet waren und einige schöne Segnungen auch genossen haben. Zum Beispiel die Töchter des Philippus, die konnten prophezeien. Und interessant ist ja die Tatsache, warum sie prophezeien konnten. Nun, Prophezeien war damals ja eine Wundergabe des Heiligen Geistes. Sprich, sie haben also den Heiligen Geist von Jehova bekommen. Und wenn sie den Heiligen Geist bekommen haben, dann ist auch logisch, dass Jehova sie segnen wollte, dass er das gut fand, was sie da tun. Sonst hätte er seinen Heiligen Geist jemand anders gegeben. Aber diese zwei Jungfrauen konnten prophezeien. Der Timotheus hatte das Vorrecht, dass er sozusagen den Paulus als seinen persönlichen Mentor hatte. Und so blieb es auch nicht lange aus, dass dieser junge Mann stets an Reife zunahm und bestimmte theokratische Segnungen genoss, wie zum Beispiel Missionarreisen oder auch als Aufseher tätig zu sein. Ja, Paulus sagt sogar in Philipper 2, Vers 22, doch ihr kennt seine Bewährung, dass er wie ein Kind mit dem Vater mit mir zur Förderung der guten Botschaft wie ein Sklave gedient hat. Das ist ein starkes Kompliment, oder? Also wenn das die Worte wären, wenn der Kaiserseher zu dir kommt und das Gleiche von dir behauptet, das wäre doch ein tolles Lob. Ne? Das würde uns ja abgehen wie Butter. Johannes Markus ist auch so ein tolles Beispiel, denn er hatte auch viel Kontakt mit den Aposteln in Jerusalem. Er stammt ja aus Jerusalem und so hatte er Umgang mit Petrus und Paulus. Sein Cousin war Barnabas und Petrus nennt auch zum Beispiel ihn als seinen Sohn, um diese enge geistige Bindung auch anzuzeigen. Und auch das ging nicht alles so spurlos an dem Johannes Markus vorbei, ne? Er entwickelte ebenfalls diesen Wunsch, Missionar zu werden. Und das, obwohl er anscheinend aus einer reichen Familie stammt. Also er hätte es auch sich gemütlicher machen können oder die Chancen bestanden auch gut, dass er bald einen Ehepartner dann findet. Aber er hatte eine gute geistige Einstellung und wurde auch von Jehova gesegnet, denn er durfte Reisen unternehmen im Dienste für Gott und erwarb sich auch einen ausgezeichneten Ruf als Diener Gottes und durfte zum Beispiel auch das Markus-Evangelium schreiben. Also zusammenfassend könnten wir sagen, über diese drei Beispiele, weil diese jungen Menschen unverheiratet waren, konnten sie viele theokratische Segnungen genießen. Ledig zu sein ermöglicht ständige Dienstbereitschaft für den Herrn, ohne sich ablenken zu lassen, nach 1. Korinther 7, Vers 35. Ja, gibt es diese jungen, vorbildlichen, sinnbildlichen Klaviervirtuosen auch heute noch? Die gibt es, wenn wir das Bild auf der Seite 18 einmal betrachten. Das sind ja drei junge Menschen abgebildet, die jetzt aus unterschiedlichen Gegenden wahrscheinlich abstammen und auch in unterschiedlichen Dienstzweigen tätig sind. Wir sehen jetzt links zum Beispiel einen jungen Mann, der wird wahrscheinlich asiatischen Ursprungs sein und der wird als Missionar in südlichen Gegenden predigen. Woran sehen wir das? Naja, man sieht ja im Hintergrund dieses blaue Bild, das zeigt so eine Szene, wo er tätig ist. Und da sieht man, dass er einen Mann mit wahrscheinlich einem Sonnenhut und hier hinten sieht man so eine Silhouette von einer Palme, das Buch dann anbietet, was er gerade in den Händen hält. Außerdem sieht man, er hat keine Krawatte. Also Brüder, wenn ihr ohne Krawatte im Predigtdienst wollt, dann ab nach Mexiko. Und was vielleicht auch als Detail auffällt, er hat was in seiner Brusttasche. Dieses Traktat kennen wir mit der Überschrift "Alles Leid wird bald enden". Aber hier fängt es an mit "Pronto", also scheint was Spanisches zu sein. Ne? Ja, in der Mitte sieht man eine Schwester, die vielleicht den Pionierdienst durchführt in Amerika. Auch das sehen wir an der Zeitschrift. Man sieht noch das Tower, von Watchtower in den Händen. Und man sieht auch eine Szene, wie sie dann vielleicht eifrig tätig ist. Sie bietet es einer Frau mit einem Kind in den Armen an und will so diese gute Botschaft an sie heranbringen. Ja, und ganz rechts, das sieht jetzt nicht so nach dem Predigtdienst aus, mit Schutzhelm und Bleistift hinterm Ohr, das ist nicht für die Haus-zu-Haus-Notizen, auch da wird das im blauen Hintergrund ja angedeutet, dieser Bruder steigt gerne aufs Dach, um da mitzuhelfen, handwerklich. Vielleicht gehört er auch zu der Gruppe der International Servants an und hilft jetzt gerade in irgendeinem Hilfenotgebiet einen Königreichssaal aufzubauen. Aber wenn wir das so zusammenfassen, was fällt noch auf bei diesen drei Personen, die hier abgebildet sind? Alle drei jungen Leute sind glücklich und freuen sich über ihre Möglichkeiten. Aber dieses Bild zeigt ja nicht alle Möglichkeiten an die jungen Leuten zur Verfügung stehen. Manche tun sich ja engagieren im Pionierdienst, in Hilfe Not oder in fremdsprachigen Gebieten. Manche besuchen die SDW, also Schule zur dienstamtlichen Weiterbildung oder arbeiten im Bethel mit. In Abschnitt 10 finden wir einen interessanten Kommentar von Mark, unserem Glaubensbruder. Er hat schon 25 Jahre Vollzeitdienst hinter sich und er sagt: "Ich habe mich bemüht, mit allen in der Versammlung zusammenzuarbeiten. Ich bin mit ihnen in Predigtdienst gegangen, habe Hirtenbesuche bei ihnen gemacht, habe sie zum Essen oder zu geselligen Runden eingeladen, wo man sich gegenseitig aufbauen konnte. All das hat mir enorm viel Freude gemacht." Also es hat dem Mark Freude gemacht, für andere da zu sein, für Jehova tätig zu sein. Und das erinnert uns wahrscheinlich an die Bibelstelle aus Apostelgeschichte 20, 35, beglückender ist geben als empfangen. Ja, wenn junge Menschen sich einsetzen, so wie der Mark, für Jehova, dann tun sie nicht nur anderen eine Freude, sondern erleben auch selbst dieses Glück, von dem diese Bibelstelle auch spricht. Deshalb ermuntern wir dich als junge unverheiratete Person, dich zu fragen, mache ich das Beste aus meinen Möglichkeiten? Interessant ist auch zu beobachten, wie sich die Ansichten bei jungen Leuten auch manchmal verändern. Also ein Beispiel, spricht man einen 6-Jährigen an und sagt ihm, kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann mal Mama und Papa verlassen wirst und selber eine Familie gründen wirst? Was wird er sagen? Niemals, werde ich meine Eltern verlassen, nie. Fragt man jetzt genau den gleichen Kerl, wenn er 18 ist. Da kommt eine andere Antwort. Meistens geht es ihnen nicht schnell genug, dass sie dann das heimische Nest verlassen können. Also was zeigt uns das? Wir sehen, dass gerade Menschen in jungen Jahren auch viele Veränderungen durchleben. Deshalb ist es auch gut zu warten mit der Heirat, bis man, wie die Bibel sagt, über die Blüte der Jugend hinaus ist. Also auch gerade die Zeit, wo auch das sexuelle Verlangen am stärksten ist. Seite 19, Absatz 11, der vorletzte Satz lautet: Es dauert eine ganze Weile, bis man genau weiß, wer man eigentlich ist und die nötige Lebenserfahrung gesammelt hat, um zu wissen, wer zu einem passt. Jemand das Ja-Wort zu geben, ist eine sehr ernste Entscheidung, mit der man eine lebenslange Verpflichtung eingeht. Lass dir Zeit zu bestimmen, mit wem du eine Ewigkeit zusammen sein möchtest. Ja, jetzt gibt es nicht nur junge Christen, die unverheiratet bleiben, sondern auch im Alter Fortgeschrittene. Das wird ja auch angedeutet hier auf der Seite 20 mit der Überschrift später im Leben alleinstehend. Ja, der eine hat im Verlauf des Lebens keinen passenden Partner gefunden, der andere ist geschieden oder verwitwet. Und auch zu biblischen Zeiten mussten manche Personen solche Erfahrungen machen. Als Musterbeispiel kann man zum Beispiel die Witwe Anna anführen. Im Lukas-Evangelium wird davon berichtet, dass sie nach nur 7 Jahren Ehe ihren Mann durch den Tod verloren hatte. Und dann mit 84 Lebensjahren war sie immer noch Witwe, wie wir lesen können. Und wir wissen jetzt nicht, ob sie mit der Situation zufrieden war, ob sie etwas daran ändern wollte, dass sie zum Beispiel wieder heiraten wollte, dass sie sich nach einem neuen Partner gesehnt hat, das wissen wir alles nicht. Aber zu der Zeit, wo die Bibel von ihr berichtet, war sie Witwe. Und es heißt von ihr, dass sie niemals im Tempel fehlte und Nacht und Tag mit Fasten und Flehen heiligen Dienst darbrachte. Also sie machte das Beste aus ihren Gegebenheiten. Und das Interessante ist, warum wissen wir das ja über die Anna? Naja, weil das ja aufgeschrieben ist im Lukas-Evangelium. Aber warum ist es aufgeschrieben? Jehova hat das für wichtig erhalten, dass wir das noch lesen können. Heute unsere Generation, dieses Beispiel der Anna. Ja, Jehova segnete also diese Anna durch diese Tatsache, dass sie uns bis auf den heutigen Tag aufgeschrieben ist und auch durch den Umstand zum Beispiel, dass sie den neugeborenen Jesus sehen durfte. Ja, wir werden die Anna im neuen System mal interviewen dürfen, ne? Wie das alles so war mit ihrer Lebenssituation. Schreibt euch die Fragen schon mal auf. Auch die Dorcas ist ebenfalls so ein tolles Vorbild für uns. Wir wissen auch bei ihr weder, wie alt sie jetzt war, ob sie Witwe war, ob sie gern heiraten wollte, aber keinen Partner gefunden hat oder ob sie später vielleicht auch einmal geheiratet hat. Das wissen wir nicht. Aber zumindest in der Zeit, wo die Bibel über sie berichtet, war sie unverheiratet. Und jetzt war sie in aller Munde. Aber nicht, weil sie so wunderschön war, sondern weil sie unverheiratet war, sondern weil es heißt, sie war überströmend an guten Taten und Gaben der Barmherzigkeit. Sie nähte ja Kleider für Bedürftige ihrer Versammlung. Naja, und so verwundert es auch nicht, als sie dann krank wurde und dass sie dann auch gestorben ist, die ganze Versammlung sich an Petrus wandte, um ihn flehentlich zu bitten, ihre Schwester wieder aufzuerwecken. Und Jehova erhörte diese Bitte, und gebrauchte Petrus, um sie wieder zum Leben zu erwecken. Wie sehr doch Dorcas, für ihre Güte und Freundlichkeit belohnt hat. Ja, ist es nicht beruhigend für uns, wenn wir wissen, Jehova weiß alles über uns und ihm sind unsere Sorgen nicht egal? Ohne einen Ehepartner lernt man oft, sich voll und ganz auf Jehova zu verlassen. Auf der Seite 20 in Abschnitt 14 wird von unserer Glaubensschwester Silvia berichtet, die jetzt schon viele Jahre im Bethel dient, und sie sagt: Ab und zu bin ich es schon leid, immer die Starke sein zu müssen. Ich frage mich manchmal, und wer baut mich auf? Aber sie sagt auch: Jehova weiß viel besser als ich, was ich brauche. Darauf zu vertrauen, bringt mich ihm näher. Und das mit dem Aufbauen funktioniert auch immer. Nicht selten aus einer Richtung, aus der ich es überhaupt nicht erwartet hätte. Ja, wir lernen aus diesem Kommentar dieser Schwester: Ledige Brüder und Schwestern haben die Möglichkeit, die Gelegenheit, Jehova näher zu kommen. Aber es gibt auch noch einen weiteren Vorteil des Ledigseins, des Ehelosseins. Wir wollen das uns gemeinsam einmal anschauen in 2. Korinther Kapitel 6. Ich lade euch wieder ein, diese Bibelstelle auch mit aufzuschlagen. Der Sklave hat das vorgesehen, dass wir das aufschlagen. Wir sind brav und machen das auch. 2. Korinther 6, ab den Vers 11. Da heißt es: Unser Mund hat sich vor euch aufgetan, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt in uns keinen engen Raum, aber in euren eigenen Gefühlen inniger Zuneigung habt ihr engen Raum. So werdet als Entgelt, ich rede wie zu Kindern, auch ihr weit. Also Unverheirateten bietet sich die Möglichkeit an, in ihrer Liebe weitherziger zu werden. Oft kann man das auch beobachten in den Versammlungen. Gerade sind es oft die Ledigen, die selbstlos sich engagieren für andere Bedürftige, die ihre Ressourcen auch mit anderen teilen. Sie holen zum Beispiel Ältere ab mit ihrem Auto und bringen sie in die Versammlung. Oder sie helfen Alleinerziehenden mit ihren Kindern, manchmal praktisch, manchmal theokratisch auch. Ne? Und sie schauen auch nach Neuen und Interessierten in der Versammlung und, und. Ne? Wenn wir dieses Engagement sehen, können wir uns alle fragen, könnte ich in meiner Liebe vielleicht noch weitherziger werden? In Abschnitt 15 kommt die Jolene zu Wort, unsere Pionierschwester. Sie sagt, ich habe mich darauf konzentriert, enge Freundschaften aufzubauen. Und zwar nicht nur mit Gleichaltrigen, sondern ich war offen für alle. Das Ledigsein bietet eine echte Chance, sich für Jehova, für seine Angehörigen, für seine Brüder und Schwestern und auch für Außenstehende zu engagieren. Je älter ich werde, desto glücklicher bin ich darüber, unverheiratet zu sein. Ja, also das Ledigsein ist eine Möglichkeit, in der Liebe weitherziger zu werden. Ja, manche Brüder haben auch bewusst diesen Lebensweg der Ehelosigkeit auch sich fest vorgenommen, wegen theokratischen Zielen, die sie erreichen wollten. Ne, wenn wir zum Beispiel an Jesus denken, er wusste, was ihn erwarten würde, ne, welchen Dienst er verrichten müsste. Und wo wäre da ein Platz für eine Ehefrau an seiner Seite gewesen, wenn er ständig unterwegs war, ne, wenn er von frühmorgens bis spätabends gepredigt hat, ne, und wenn er auch wusste, welchen Tod ihn auch erwarten würde. Oder genauso beim Paulus, ne? Er reiste ja ständig auf seinen Missionarsreisen, wie viele Briefe an den Versammlungen hat er auch verfasst und welche körperlichen Strapazen hat er auch durchgemacht. Auch hier wäre ein Ehepartner an seiner Seite nicht glücklich gewesen. Diese Brüder verstanden, dass in ihrer Situation die Ehelosigkeit von Vorteil war. Und so ermunterten sie auch andere dazu, sich ihrem Beispiel zu folgen, wenn es denn möglich wäre. Ja, so erkannte auch unser anfangs erwähnter Musterjunggeselle Harald, dass es gut ist, für ihn ledig zu bleiben. Wir lesen hier in Abschnitt 17 seinen Kommentar. In den ersten 10 Jahren in Bethel sah ich viele Ehepaare aus dem Haus gehen, weil sie krank wurden oder sich um ihre betagten Eltern kümmern mussten. Meine Eltern waren beide schon verstorben, aber hätte ich geheiratet, hätte das ja auch wieder auf mich zukommen können. Doch dafür liebte ich den Bethel-Dienst einfach zu sehr. Auch die Pionierin Margaret tut sich ähnlich äußern. Sie sagt, ich hätte mein Leben durchaus ein paar Mal die Chance gehabt zu heiraten, aber irgendwie kam ich dann doch nie dazu. Stattdessen konnte ich mich dank der Eigenständigkeit und Bewegungsfreiheit, die das Ledigsein bietet, voll und ganz im Dienst einsetzen und das hat mich sehr glücklich gemacht. Ja, wie denkt jetzt Jehova über all diese langjährigen unverheirateten Christen? Schlagen wir die Antwort Jehovas in Jesaja 56 einmal auf. Jesaja 56. Da bekommen wir eine sehr direkte Antwort darauf. Jesaja 56, Verse 4 und 5. Da heißt es, denn dies ist, was Jehova zu den Eunuchen gesprochen hat, die meine Sabbate halten und die das erwählt haben, woran ich Gefallen gehabt habe und die an meinen Bund festhalten. Ich will ihnen in meinem Haus und innerhalb meiner Mauern sogar ein Denkmal und einen Namen geben, etwas Besseres als Söhne und Töchter. Einen Namen auf unabsehbarer Zeit werde ich ihnen geben, einen, der nicht weggetilgt werden wird. Also Jehova verspricht ihnen, ein Denkmal zu setzen, einen Namen zu geben, der nie vergehen wird. Das heißt, Jehova schätzt diese Opfer, die Personen, die diese Opfer bringen, und wird sie nie vergessen. Darauf können wir vertrauen. Ja, dass Jehova unverheiratete Christen schätzt, ist nicht zu übersehen. Aber jetzt könnten wir uns auch fragen, wie stehen wir dazu? Was tun wir als Einzelne, um unsere Wertschätzung zu dieser Personengruppe auch zu zeigen? Haben wir sie zum Beispiel schon auch mal gelobt für ihr Engagement oder für ihr Vorbild? Ne? Machen wir ihnen Mut, dass sie weiterhin festhalten an ihrer Gabe? Ja, wie können wir unsere Liebe auch zeigen zu ihnen? Einen anderen Aspekt sehen wir in Markus Evangelium, das wollen wir auch gemeinsam aufschlagen, Markus Kapitel 10. Markus 10, Verse 28 bis 30. Da heißt es, da fing Petrus an, zu ihm zu sagen, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, niemand hat Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Felder um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verlassen, der nicht jetzt in dieser Zeitperiode hundertfach empfängt, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Felder unter Verfolgungen und in dem kommenden System der Dinge ewiges Leben. Also wir können dafür sorgen, dass diese Personen sich nicht einsam fühlen, dass wir für sie auch Brüder, Schwestern, Mütter und Kinder geworden sind. Ja, fragen wir uns jetzt zum Schluss, welchen Zweck mag wohl der Sklave mit diesem Artikel verfolgt haben? Nun, wir können überzeugt sein, bist du ledig, unabhängig davon, ob geplant oder ungeplant, kannst du ein glückliches und produktives Leben führen. Es hängt vieles von unserer Einstellung zu unserer Situation zusammen. Manchmal muss man sich auch überzeugen, dass ein geschenktes Klavier toll ist. Wir lesen in Abschnitt 19 noch, zum Schluss in der Mitte so ziemlich, manche Gaben und Geschenke werden heiß ersehnt, andere kommen völlig unerwartet, manche weiß man auf Anhieb zu würdigen, andere lernt man erst im Lauf der Zeit schätzen. Wenn wir diese Gaben Gottes uns zunutze machen, kann die Ehe wie auch die Ehelosigkeit ein lohnender Lebensweg sein. Jetzt kommen wir zum Schluss noch zu den Wiederholungsfragen hier im grauen Kasten auf der Seite 21. Das soll uns ja nochmal auf die Hauptgedanken dann erinnern. Da heißt die erste Frage, was kann die Ehelosigkeit zu einem Geschenk machen? Die Antwort fanden wir in Abschnitt 3, wo es heißt, dass Ledige oft mehr Zeit und größeren persönlichen Freiraum haben. Vorteile, die es ihnen ermöglichen, einfach im Dienst für Jehova mehr zu tun, in ihrer Liebe zu anderen weitherziger zu werden oder auch Jehova selbst näher zu kommen. Die zweite Wiederholungsfrage, wie können junge Leute davon profitieren, ledig zu sein? Na, da haben wir vielleicht noch das Bild auf der Seite 18 vor uns von diesen drei Jugendlichen. Junge Menschen, die bestimmte theokratische Vorrechte genießen, wie es den Pionierdienst, den Missionardienst, Bau von Königreichsseelen, Beteldienst, SDW-Schule. Und die letzte Frage, welche Gelegenheiten haben ledige Christen, Jehova näher zu kommen und in der Liebe weitherziger zu werden? Das waren jetzt Gedanken aus den Abschnitten 14 und 15, wo es heißt, dass man ohne einen Partner eher lernt, sein Herz Jehova auszuschütten. Man lernt, auf ihn zu vertrauen und sich voll und ganz auf ihn zu stützen. Andererseits ist auch die Ehelosigkeit eine Möglichkeit, im Herz weit zu werden, indem man die Interessen der anderen sieht. Die Liebe hat Augen, sagt man ja. Und wenn wir jetzt nochmal zurückblättern auf die Seite 2, wo diese zwei Artikel eingeführt wurden, da hieß es ja, die Ehe wie auch die Ehelosigkeit sind beides Geschenke von Jehova, die jeweils große Vorteile mit sich bringen. Ja, sehen wir also unsere Lebenssituation mit den Augen Jehovas. Nutzen wir diese Gabe Gottes klug aus, dienen wir Jehova freudig.
Vielen Dank, Bruder Hammerle. Jetzt verstehen wir wirklich besser, warum auch die Ehelosigkeit, genauso wie der Ehestand, eine Gabe von Jehova, ein Geschenk ist. Und wir verstehen, wie Ledige sie voll ausschöpfen können. Der folgende Programmteil wendet sich jetzt nun an Jugendliche mit der Aufforderung, ihr Jugendlichen, macht Jehova zu eurer Zuversicht. Was steckt hinter dieser Aussage? Bruder Thorsten Kohlhepp nimmt hierzu Stellung. Wir hören dir gerne zu.